Digitale Wege im Gesundheitswesen. Blickpunkt Ethik, Patienten und Selbsthilfeorganisationen. Ein Wissenschaftspodcast zum Thema Ethik in der Forschung zur digitalen Gesundheitswelt. Gemeinsam erkunden wir Themen rund um das Forschungsprojekt namens Pandora, ein Verbundprojekt zur patientinnen- und patientenorientierten Digitalisierung. Das Verbundprojekt Pandora wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen begleitet diesen Podcast von Anfang an. Heute ist die Personengruppe im Fokus, die es braucht, damit Forschung realitätsnah passiert und die Perspektive aus der gelebten Erfahrung in die Forschung einbezogen werden kann, damit Betroffene wirklich Einfluss darauf haben, was und wie geforscht wird. Es braucht Forschung, bei der Patienten und Patientinnen wirklich teilnehmen können und nicht nur Daten spenden. Aber wie können Betroffene unterstützt werden, um sich an der Entwicklung und Forschung zur digitalen Transformation im deutschen Gesundheitswesen zu beteiligen? An was fehlt es im gängigen System? Was läuft noch nicht rund und worauf sollte in Zukunft geachtet werden? Dazu haben diejenigen vor kurzem ein Positionspapier veröffentlicht, die Herausforderungen und Wünsche der Patienten am besten kennen. Patientenorganisationen. Am 12. November letzten Jahres wurde von Patientenorganisationen aus ganz Deutschland ein Positionspapier auf einer Pressekonferenz in Berlin veröffentlicht. Die Pressekonferenz fand im Rahmen einer Tagung statt, die vom Pandora Forschungsverbund organisiert worden war. Das Positionspapier trägt den Titel Einbeziehung von Patientenorganisationen in die digitale Gesundheitsforschung, ein Positionspapier zum gegenwärtigen Status mit Forderungen für die Zukunft. Damit beschäftigen wir uns heute. Das Positionspapier wurde im Rahmen einer sogenannten Stakeholder-Konferenz im Juni 2024 entwickelt und anschließend von einem Redaktionsteam, das aus den beteiligten Patientenvertretungen gebildet wurde, finalisiert. Aber mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Ich bin Sebastian Rosenbaum und ich freue mich sehr, dass wir das Redaktionsteam heute als Gäste im Podcast begrüßen können und ich das Gespräch moderieren darf. Wir beschäftigen uns gleich tiefer mit dem Inhalt des Positionspapiers. Doch zunächst möchte ich unsere heutigen drei Gäste wie gewohnt in aller Kürze vorstellen. Herr Thomas Duda ist als Wirtschaftsjurist in einem führenden Unternehmen der Luft- und Raumfahrt tätig. Neben seinem Beruf ist er seit über 10 Jahren ehrenamtlich aktiv. Aktuell ist er stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates ProRetina. ProRetina ist eine Stiftung zur Verhütung von Blindheit. Er ist außerdem im Patientenvertretungsbeirat des Verbundsprojekts Pandora. Wir haben ihn auch bereits zur Vorstellung der Tätigkeiten dieses Beirats hier im Podcast als Gast begrüßen dürfen und auch in einer Folge zum Thema Partizipation. Er ist selbst im Podcasting aktiv. Er ist Host im Podcast namens Retina View, Forschung fördern, Augenlicht retten. Der Podcast kann angehört werden auf der Website der ProRetina-Stiftung zur Verhütung von Blindheit. Auch Frau Dr. Wiebke Papendien ist im Patientenvertretungsbeirat zu Pandora. Und auch sie haben wir bereits im Podcast hören können. Sie ist Rechtsanwältin und auch sie setzt sich vielfältig ehrenamtlich ein. 2016 wurde Frau Dr. Papendien zur Vorsitzenden des Morbus Wilson Vereins gewählt und übernahm die Geschäftsführung. Sie hat in dieser Funktion bis 2022 die Mitgliederrechte des Morbus Wilson Vereins bei der AXE vertreten und sich eingebracht. AXE, das ist der Dachverband namens Allianz für chronisch seltene Erkrankungen. Seit 2023 ist sie im Vorstand der AXE. Im gemeinsamen Bundesausschuss ist Dr. Wiebke Papendien seit 2017 themengebunden als Patientenvertreterin aktiv. Seit 2020 ist sie auch Patientenvertreterin im Europäischen Referenznetzwerk ERN für seltene Lebererkrankungen. Unser dritter Gast ist Frau Verena Winter. Sie hat einen Hintergrund als Sprachwissenschaftlerin und arbeitet als technische Redakteurin in einem medizintechnischen Unternehmen. Dort erstellt sie Gebrauchsanweisungen für medizintechnische Produkte, indem sie komplexe Prozesse und vielfältige Informationen in leicht verständliche und nachvollziehbare Handlungsanweisungen übersetzt. Sie ist ebenfalls vielfältig ehrenamtlich umtriebig. Irena Winter ist Vorstandsmitglied der Lymph-Selbsthilfe e.V. mit den Schwerpunkten Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte. Sie ist außerdem Mitglied des Organisationsteams der Lymph-Selbsthilfegruppe Freiburg. Zum Beginn möchte ich gleich einmal ganz grundlegend einsteigen und fragen, was eigentlich ein Positionspapier ist. Und ich frage dich auch gleich, Verena, wie das Positionspapier eigentlich entstanden ist.
Also zu deiner ersten Frage, das ist eigentlich, wie der Name schon sagt, eine schriftliche Festlegung von einer Position. Und wir als Vertreter der Selbsthilfeorganisation haben uns zusammengeschlossen und zu einem bestimmten Thema, also die digitale Gesundheitsforschung, haben wir festgeschrieben. Und dieses Dokument dient dazu, das politischen und wissenschaftlichen Stakeholdern zu übergeben. Das haben wir im November auch getan. Genau, und die Besonderheit von diesem Positionspapier ist, dass wir das nicht nur zu dritt oder zu viert im Kämmerlein gemacht haben, sondern wir mussten die Stimmen von unterschiedlichen Organisationen zusammenbringen. So, genau, und jetzt zu der anderen Frage, wie das entstanden ist. Also, das ist in dem Padora-Projekt entstanden, also wo auch dieser Podcast entsteht. Und ich kann selber aus meiner Sicht sagen, ich bin bei der Stakeholder-Konferenz quasi angekommen im Juni. Und so von meinem Hintergrund her wusste ich noch nicht so viel zu dem Thema. Und in den 2 Tagen haben wir an unterschiedlichen Themen gearbeitet. Und am Ende haben wir dann zusammen versucht, einen Konsens zu bilden. Und dann wurde auch einfach ganz relativ unbedarft gefragt, wer möchte denn im Redaktionsteam diese ganz unterschiedlichen Positionen, die da zusammengetragen wurden, in einen kohärenten Text gießen und ein Positionspapier verfassen. Und dann dachte ich, naja, ich bin eine Redakteurin, schreiben kann ich. Ich melde mich mal. Und auch Wiebke, Thomas und der Hartmut haben sich auch gemeldet. Wir kannten uns alle vorher nicht. Und ich glaube, uns war allen noch nicht so richtig klar, was auf uns zukommt. Ja, und das ist quasi dann, ich will nicht sagen ausgeartet, aber es war dann doch relativ viel Arbeit, sage ich jetzt mal. Also wir waren sehr fleißig und haben versucht, diese ganz unterschiedlichen Positionen zusammenzubringen. Also die waren ja sehr ungeordnet. Das wäre wirklich so ein Haufen von auch teilweise widersprüchlichen Positionen. Und wir saßen wirklich in, glaube ich, 10 Online-Meetings dran und haben wirklich, wir sind auf Satzebene oder auf Satzteilebene sind wir runtergegangen und haben da wirklich versucht, einen kohärenten Text zu kreieren. Und wir mussten auch so ganz unterschiedliche andere Faktoren, sowas wie Satzbau, dass es auch wirklich so von vorne bis hinten sich in, wie ein geschlossener Text anhört. Auch die Terminologie, also die Begrifflichkeiten, dass die alle gleich sind. Das war ja wirklich durch die Bank alles komplett irgendwie anders und wir mussten erst mal gucken, ob das wirklich auch das Gleiche bedeutet. Also sowas zum Beispiel Patientenvereinigung, Patientenorganisation, wie nennen wir das jetzt? Also da gab es sehr, sehr viel, wo wir uns einig werden mussten. Aber das hat, also ich muss sagen, sehr, sehr gut geklappt. Also wir kannten uns ja vorher gar nicht. Wir wussten überhaupt nicht, ob's menschelt. Aber das hat es auf jeden Fall. Also ich fand es auch ein ganz tolles Miteinander. Und jeder hat so sich und seinen Hintergrund reingebracht. Also die drei sind ja eher so im Thema drin und ich nicht. Ich habe mich dann halt eher aufs Schreiben und Texten konzentriert und das hat alles sehr, sehr gut zusammengegriffen und hat sehr, sehr gut geklappt.
Wenn ich da nachfragen darf, beim Schreiben um Texten ging es also vor allem um editorische Dinge oder habt ihr auch Inhaltliches neu eingebracht oder mit den anderen Organisationen dann abstimmen müssen, wenn ihr was eingebracht habt?
Also das war auf jeden Fall Thema, weil wir halt auch teilweise widersprüchliche Punkte hatten. Aber wir haben das wirklich so, also wir mussten sehr, sehr wenig abstimmen, sagen wir jetzt mal so. Also wir haben das wirklich so hinbiegen können, dass wir da relativ wenig Abstimmungsbedarf hatten. Genau.
Jetzt wissen wir ja, von wem das Positionspapier kommt und dass es, ja, ich sag mal, Forderungen enthält für eine bessere, ja, für eine bessere Politik auch hinsichtlich der Beteiligung von Betroffenen an Forschung. Da sind wir ja schon beim Schlagwort Politik. An wen ist das Positionspapier eigentlich gerichtet von euch oder von den beteiligten Patientenorganisationen von den 39, die es gezeichnet haben?
Wenn das eine offene Frage ist, dann möchte ich die einfach mal nehmen und vielleicht nochmal in Ergänzung zu dem, was Verena gesagt hat, nochmal Folgendes sagen. Also es ist ja nicht so, dass wir das Positionspapier selbst geschrieben haben, sondern wir haben die Inhalte aufgegriffen von den Patientenorganisationen, die in Hamburg im Juni teilgenommen haben. Und das war ein recht heterogenes Bild, was sie abgegeben hat. Insofern bestand unsere Aufgabe erstmal darin, eine gewisse Struktur zu finden. Was ist eigentlich im Prinzip im Moment Status quo und was ist eine Forderung? Allein das muss man ein bisschen separieren und das dann eben bestimmten Hauptthemen zuzuordnen. Das hat eine Zeit lang gedauert, ne? Und das war im Prinzip auch der große Arbeitsaufwand, der dahinter stand. Und natürlich auch, wir müssten es auch verstehen, was die anderen wohl damit gemeint haben könnten. Und so wie es eben verschiedene Patientenorganisationen sind, sind eben auch verschiedene Sichtweisen und Interessen. Und das haben wir versucht, eben in diesem Positionspapier oder man könnte auch sagen, in der Stellungnahme eben zusammenzutragen. Und an wen richtet sich das? Erstmal an alle, die direkt und indirekt in dem Thema Gesundheitsforschung, Gesundheitspolitik vertreten sind. Das heißt, das könnten Forschende selbst sein, das könnten Kliniken sein, das könnten aber auch Geldgeber sein. Und natürlich Politiker als Entscheider, also ein sehr breites Spektrum, inklusive natürlich Krankenkassen und so weiter. Deshalb ist es sehr breit angelegt. Es hat aber auch einen gewissen, also es ist jetzt relativ zeitlos, würde ich mal sagen, zeitlos zumindest. Ich würde mal sagen, es hat mit Sicherheit einen längeren Bestand als 6 Monate, weil die Themen bewegen sich in dem Sektor nur relativ langsam.
Danke, Thomas, für deine Wortmeldung. Ja, Wiebke, als nächstes.
Es gibt ja auch die Überlegung, was hat uns eigentlich am meisten interessiert oder was war für uns ein interessanter Moment? Ich fand es wahnsinnig eindrucksvoll, dass nach 2 Tagen eigentlich ganz viele Stichworte da waren, und eine total heterogene Gruppe vorhanden war, aber das Ergebnis doch sehr gut lesbar und auch eine ganz breite Gruppe abbilden kann. Also wir haben es tatsächlich geschafft, von dieser Heterogenität zu einer Homogenität zu gelangen, ohne dass wir die einzelnen Meinungen da irgendwie unterdrückt haben oder weggelassen haben. Das finde ich famos. Das hätte ich niemals erwartet. Und auch weil wir auch so unterschiedlich sind, denke ich mir, haben wir uns super ergänzt. Also der jetzt hier heute nicht anwesende Hartmut, der hat halt aus einer ganz anderen Position auf die Texte geguckt als ich als Juristin oder auch die Verena. Und das hat in diesem Falle super geklappt. Das war ein großer Glücksfall aus meiner Sicht.
Ja, schön, jetzt sind wir schon direkt übergegangen zu den persönlichen Einblicken und Erfahrungen eurerseits im Entstehungsprozess. Da würde ich auch gern noch mehr hören. Gibt es bestimmte Momente, an die ihr euch erinnert, wo ihr beeindruckt wart oder wo ihr vielleicht auch vor Herausforderungen standet? Oder gab es überraschende Momente? Ich frage mal wieder dich zuerst, Verena.
Also für mich der überraschendste Moment war einfach, als uns allen klar wurde, wie viel Arbeit das ist. Also wir haben gesichtet, es war einfach ein wirrer Haufen. Und dann war uns klar, okay, wir müssen das jetzt irgendwie gruppieren und irgendwie sichten. Und schon dieses Sichten, das hat einfach so lange gedauert. Und dann ist uns langsam gedämmert, okay, mit ein, zwei Mal Treffen ist es nicht getan. Und dass es dann aber 10-mal Treffen war, das war uns auch erstmal nicht klar. Aber mir war nie die Idee gekommen, aufzuhören. Also dafür war irgendwie die Gruppe die ist mir schon sehr früh ans Herz gewachsen, sagen wir das mal so. Und ich fand auch die Themen, die waren so spannend und ich habe da auch sehr viel gelernt. Und genau, also das war so mein Aha-Moment des Projekts.
Thomas, sind dir Momente in Erinnerung geblieben im Entstehungsprozess, in der Redaktionsarbeit?
Also erstmal in Ergänzung zu dem, was Verena gesagt hatte, unser kleines Team sozusagen, dass da wirklich, sag mal, den Sommer 24 online verbracht hatte. Und das ist ja noch immer on top zu dem, was wir natürlich beruflich auch ausüben. Zweitens, auch vielleicht die Erkenntnis, dass einige Positionen in dem Dokument auch widersprüchlich sind. Die haben wir auch bewusst so stehen lassen, weil einige Themen kann man nicht immer auflösen. Und das Dritte, und das war im Prinzip so eine Art Glücksmoment, war, als wir das Feedback bekommen haben von den Patientenorganisationen, die sich das Dokument dann nochmal durchgelesen haben. Das Feedback war sehr, sehr positiv und das war wirklich eine Bestätigung dessen, was wir geleistet haben im Sommer.
Ja, du hast gesagt, ihr habt Meinungsverschiedenheiten auch stehen lassen. Das ist ja auch eine interessante Erkenntnis, auch für die Leserinnen und Leser dieses Papiers. Ja, ihr habt alle einen Hintergrund schon mitgebracht in das Positionspapier. Ihr seid ja alle ehrenamtlich aktiv, auch in Patientenorganisationen, in unterschiedlichen. Mich würde interessieren, ob die Idee eines Positionspapiers, ob es das in euren Kreisen, ob das schon mal aufgekommen war in den Jahren davor oder ob jetzt wirklich ja auch das Forschungsprojekt Pandora ein bisschen der Auslöser war, das ja dann auch mal in den Guss zu bringen, sag ich mal.
Also aus meiner Sicht wäre ohne das Pandora-Forschungsprojekt sowas nicht zustande gekommen, schlicht einfach, weil eigentlich jede Patientenorganisation mit so vielen einzelnen Aufgaben überlastet ist, dass man sich diese Organisationsarbeit, die dahinter steckt, die ja immens ist, ja, also die Einladung, ich weiß nicht, wie viele E-Mails rausgegangen sind, aber ich meine, es sind fast 600 Patientenorganisationen angeschrieben worden und 40 waren dann am Ende da, 40 Leute hatten auf extrem detailliert ausgearbeiteten Blättern Stellungnahmen abgegeben zu bestimmten Bereichen. Das ist ja ein immenser Organisationsaufwand, wo nicht nur eine Person im Hintergrund lange dran gesessen hat, um das zusammenzufassen und überhaupt so aufzubereiten, dass man dann starten konnte. Insofern glaube ich, dass es niemals ohne dieses Projekt dieses Positionspapier zu dem Bereich gegeben hätte. Es war aber dringend nötig. Wir hatten im Projekt als Projektbeirat mehrfach darüber geredet, auch mit den Forschenden, dass wir uns übergangen fühlen, dass wir zwar Stellungnahmen abgegeben haben zu bestimmten Gesetzen, auch in Nacht- und Nebelaktionen in der größten Hitze und dass wir den Eindruck haben, dass das niemanden interessiert hat. Also wir haben uns Mühe gemacht, aber da, wo es eben dann zum Schwur kam im Gesetzgebungsprozess bei den Entscheidern, sind wir einfach hinten übergefallen. Hat sie gar nicht interessiert. Und ich denke mir mal, jetzt haben wir ein Papier, wo 40 völlig unterschiedliche Organisationen sich committed haben auf eine Sache und das kann man eben auch zitieren und das ist ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Das heißt nicht, dass wir jetzt glauben, dass alles berücksichtigt wird, was da drin steht, aber zumindest kann man es jetzt auch mal schwarz auf weiß lesen und das ist sehr, sehr wichtig, weil es nämlich komplett, nicht komplett, aber in vielen Teilen konträr zu dem steht, was gerade passiert. Und wir vertreten ja, ich weiß nicht, wie viele insgesamt Patienten, aber wenn jede Organisation 500 Mitglieder hat oder 300, dann ist das eine Riesenmenge an Patienten, die sich einfach nicht gesehen fühlen.
Und mit der Veröffentlichung des Positionspapiers kann ja nun auch keiner mehr behaupten, dass die Position der Betroffenen gar nicht bekannt wäre. Damit komme ich auch gleich gerne zu den Themenbereichen des Positionspapiers. Hat ja unterschiedliche Themenbereiche abgedeckt. Also um das schon mal vorwegzunehmen, einmal das Thema Partizipation in der Forschung, aber zweitens auch Aufklärung und Einwilligungsprozesse und auch Forschungsmanagement. Ich weiß, es ist schwierig. Ich frage die Frage trotzdem, was sind eurer Ansicht nach die wichtigsten und dringlichsten Handlungsbedarfe und Empfehlungen, die im Positionspapier stehen? Vielleicht gelingt es euch ja ein oder zwei rauszugreifen, die ihr besonders entscheidend findet. Machen wir mal die Runde wieder bei Verena startend.
Also die wichtigsten Erkenntnisse oder Ergebnisse sind, dass die Patientinnen und Patienten einfach systematisch in den Forschungsprozess eingebunden werden sollten, und zwar wirklich schon von der Planung und dann wirklich bis zur Auswertung. Also das war wirklich so der Punkt, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist oder der dringlichste Punkt, der für mich ja quasi ja sich so ergeben hat, genau.
So die echte, sozusagen echte in Anführungszeichen Partizipation ist, wird in dem Zusammenhang ja auch oft von Scheinpartizipation gesprochen, was ihr als den Status quo leider auch oft feststellen würdet. Denn Partizipation wird ja fast in jedem Forschungsprojekt eingefordert. Vielleicht können wir den Punkt gleich nochmal ein bisschen nachschärfen. Was meint denn die Art an Partizipation, die ihr mit den anderen Patientenorganisationen zusammen fordert?
Also aus unserer Sicht muss es eine strukturierte Partizipation geben. Das heißt, es muss von Anfang an klar definiert sein, welche Aufgaben und Erwartungen die jeweiligen Forschenden, aber auch die Patienten und Patientenorganisationen haben. Und das sagt sich leichter, als es getan ist. Das nächste ist die Befähigung der Patientenorganisationen, aber auch der Forschenden, überhaupt über dieselbe Sache zu reden. Auch das hört sich einfach an, aber es ist einfach so, dass die Vertretenen in diesen Projekten von völlig unterschiedlichen Standpunkten kommen, sei es nun beruflich oder auch erkrankungstechnisch, und dass man sich aus unserer Sicht erst einmal aneinander annähern muss und gegebenenfalls sogar noch eine Schulung besuchen muss, damit man wirklich über dasselbe redet. Dann auch das Verständnis der besonderen Strukturen, die sich aus dem Ehrenamt ergeben, dass man eben erst nachmittags, viele jedenfalls, Zeit hat, sich zu engagieren und aber trotzdem natürlich Urlaub und so weiter auch zu planen sind. Das heißt, oft sind Fristen einfach länger zu gestalten zum Beispiel. Und am Ende dann eben auch die barrierefreie und zielgruppengerechte Kommunikation über diese Forschungsergebnisse. Ja, also ganz einfach, wir haben hier den Thomas dabei, der nicht sieht, aber es gibt auch Leute, die schwer hören. Die Kommunikation läuft dann ganz anders als unter Sehenden und Hörenden.
Thomas, möchtest du noch was ergänzen, was du an entscheidenden Positionen im Papier gerne hervorheben möchtest oder ergänzen möchtest, was schon hervorgehoben wurde?
Ich möchte nochmal das Thema, noch ein paar Gedanken zum Thema Partizipation äußern. Und ja, bis jetzt ist es ja so, dass die Forschungsfrage, die Zieldefinition geht ja allein von denen aus quasi, die das Geld beantragen. Aber es könnte ja auch mal andersrum sein, dass eine Patientenorganisation eine Frage stellt an die Forschenden. Das ist bis jetzt eigentlich gar nicht bekannt oder wird auch gar nicht praktiziert. Ziele, auch das ist ein Thema, weil beispielsweise Forschende haben vielleicht viel Spaß an einer Grundlagenforschung, während Patientenorganisationen sind eher lösungsorientiert unterwegs. Ne? Die wollen eine Therapie, eine Heilung haben. Und das sind unterschiedliche Enden, die muss man schlichtweg verknüpfen. Das noch als Nachgang zum Thema Partizipation.
Das finde ich spannend, dass vielleicht rechne ich da schon mal rein, an dem Punkt Forschungsfrage entwickeln. Also mich würde noch genauer interessieren, wie du das einschätzt, warum es bisher tatsächlich gar nicht gängige Praxis ist oder überhaupt noch nicht vorgekommen ist, dass eine Frage von Patientenorganisationen an die Forschung getragen wird.
Ich glaube, es hat mehrere Ursachen. Das kann man nicht monokausal sehen, sondern beispielsweise Patientenorganisationen müssen ja auch gesehen werden. Häufig werden sie übersehen, weil sie vielleicht keine Stimme haben, weil sie zu klein sind, weil es politische Lobbying fehlt. Ich glaube, dafür gibt es ganz verschiedene Antworten darauf. Wir haben ja jetzt mit dem Positionspapier versucht, aus einer Stimme einen Chor zu bilden. Und damit hoffen wir eben auch, uns mehr Gehör zu verschaffen. Und ja, wie gesagt, manchmal scheitert es eben auch an der Struktur einer Patientenorganisation. Beispielsweise, es gibt einige, die sind sehr professionell unterwegs. Ne? Einige machen das rein im Ehrenamt on top zu ihrem normalen beruflichen Alltag. Da spielt eine erhebliche Rolle. Dann natürlich auch Vorkenntnisse, wie kann man eigentlich einen Forschungsantrag beantragen oder Forschungsgelder beantragen, bei wem mache ich das, was passiert, wenn ich vielleicht etwas falsch ausfülle, werde ich da eventuell in die Haftung genommen. Also wie gesagt, das sind ganz, ganz verschiedene Gründe und ich greife das auf, was Wiebke gerade sagte, hierfür braucht es eben Schulungen, damit die Patientenorganisationen sich auch professionell aufstellen können.
Wenn ich da ergänzen darf, eine unserer Forderungen ist ja auch, dass wir auch fachlich und monetär die Patientenorganisationen besser unterstützen und eine unabhängige Patientenagentur bilden, die Patientenorganisationen sozusagen dort unterstützt, wo sie es nötig haben.
Sebastian, man könnte vielleicht die Frage sogar umgekehrt stellen. Wie kann Forschung möglich sein ohne die Einbindung von Patientenorganisationen?
Ja, auf jeden Fall wird die Forschung ohne das Einbinden der Patientenorganisation nicht so sehr bedarfsorientiert und die Ergebnisse nicht so sehr bedarfsorientiert. Das habe ich auf der Pressekonferenz bei der Veröffentlichung von dir auch schon gehört. Insofern, ja, stimme ich der Gegenfrage absolut zu.
Ich hatte ja vorhin versucht, nochmal anzusetzen zu einem anderen Thema, worüber ich glaube auch sehr intensiv diskutiert wurde. Nämlich das Thema Daten, Umgang mit Daten. Natürlich, wir kennen alle die Datenschutzgrundverordnung. Es gibt, ich glaube, etliche Gesetze, wie man Daten handhaben sollte. Ich will es mal aufklappen in mehrere Aspekte. Nämlich der eine Aspekt ist, wem gehören eigentlich die Daten? Das ist ein weites Feld, über das man diskutieren nicht nur kann, sondern auch diskutieren muss. Was hier hineinfällt, ist auch das Thema Aufklärung, auch das Thema Vertrauen gehört mit dazu. Das heißt also, wer darf Daten sehen, wer darf was mit Daten machen, wo sind Daten gelagert? Also es geht teilweise wirklich um teilweise Grundsätzliches, ne? Aber was wir festgestellt haben ist, es ist keine Aktion, die nur einmal erfolgen sollte, sondern das Thema Umgang mit Daten und Handhabung mit Daten, Verarbeitung von Daten sollte dauerhaft während eines Partizipationsprozesses Thema sein.
Dann sind wir bei Aufklärungs- und Einwilligungsprozessen. Also wenn ich das richtig verstehe, dann wird gefordert, dass quasi immer wieder die Einwilligung für die Nutzung der Daten für unterschiedliche Forschungszwecke eingefordert wird oder dass die Zustimmung abgerufen werden muss, wenn Forschungsdaten für weitere andere Forschungsprojekte benutzt werden. Also zusammengefasst wendet sich das Positionspapier eigentlich gegen ein Broad Consent, also eine breite Einwilligung, mit der man zustimmt, dass die Daten auch für alle möglichen zukünftigen Zwecke verwendet werden dürfen. Ist das richtig?
Ja, Also wir haben uns ganz lange darüber unterhalten, was eigentlich überhaupt ein Consent erfordert, und alle waren sich einig, dass es eine aufgeklärte Entscheidung braucht. Und aufgeklärte Entscheidung heißt, dass die Leute an ihren Bedürfnissen orientiert aufgeklärt werden. Und das heißt in der Folge, dass es den Fähigkeiten entsprechen muss und gegebenenfalls auch barrierefrei sein muss, wenn ich eine Aufklärung mache. Derzeit gibt es ein Broad Consent von einigen Kliniken, oder ich glaube ganz vielen sogar, der auf 12 Seiten überhaupt nicht unseren Vorstellungen entspricht, weil er schon schlicht zu lang ist. Und wenn man jetzt das Ganze mal nachdenkt, wissen wir doch ehrlich gesagt gar nicht, was in 5 Jahren eine KI leisten kann. Will heißen, wie sollen wir heute eine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre oder noch länger treffen, wenn wir gar nicht wissen, was alles möglich ist. Also wie man das dann strukturiert, darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Also wie man das jetzt noch weiter runterbrechen kann in Jahrestakte oder so. Wir waren uns halt nur einig darüber, dass es nicht sein kann, dass man nur einmal diesen Consent gibt und es dann damit getan ist. Und das Zweite war, anlässlich der Entscheidung vom Gesetzgeber, dass man bei der EPA Opt-in nicht für richtig hält, sondern Opt-out beschlossen hat, die Frage, warum eigentlich eine Aufklärung da anders sein soll. Also das ist ja relativ klar vom Bundesministerium der Gesundheit kommuniziert worden. Damit sind sie raus, sie müssen nicht mehr aufklären. Obwohl ja die Entscheidung, ob ich mitmache oder nicht, die gleiche Aufklärung benötigt. Ja, ob ich jetzt Opt-in oder Opt-out vote, dafür muss ich erstmal aufgeklärt werden. Und nach unserem Verständnis hätte das eigentlich erfolgen sollen durch eine unabhängige Stelle.
Also nur zur Erklärung, Opt-in, Opt-out, das meint Option-in, Option-out, also ob man der Nutzung der Daten quasi zustimmt, das wäre Opt-in, und Opt-out wäre, wenn man seine Ablehnung dazu gibt. Ja, vielleicht nur an der Stelle. Und EPA, ich glaube, das hat man auch kurz die Abkürzung, natürlich elektronische Patientenakte. Und um den Punkt dann nochmal zu machen, also die Position wäre eben, ihr sagt, egal wie wir die Einwilligung regeln, also egal ob mit aktiver Zustimmung oder mit Ablehnung im Nachhinein, es muss immer eine Aufklärung und Einwilligung stattfinden. Würdet ihr dann auch keinen Unterschied machen zwischen sozusagen den reinen entpersonalisierten Forschungsdaten, die entstehen, und Daten, die personengebunden sind und bleiben? Man könnte ja nun von der Gegenposition vielleicht einwenden, naja, die Daten sind ja so verschlüsselt, dass sie gar nicht mehr einer Person zugeordnet werden können. Deshalb sind die Daten sozusagen, ja, wenn man so sprechen, entwertet, für, also in dem sakralen Sinn, dass sie auch nicht mehr an die Person gebunden sind, also auch einer Person nicht mehr gehören, sondern der Allgemeinheit.
Also ich komme ja nun aus dem Bereich seltener Erkrankungen. Da ist schon die Frage, ob man es überhaupt so verschlüsseln kann, dass es wirklich entpersonalisiert ist. Man war sich relativ sicher, dass es Kontrollen geben muss, und auch herrschte eine ziemliche Unsicherheit, ob das derzeit schon so gesichert ist alles. Also eine gewisse Angst von Missbrauch und Diskriminierung auch war vorhanden, und zwar nicht nur bei einer Minderheit, sondern bei vielen Menschen, die dort teilgenommen haben. Also wenn wir jetzt mal so vom juristischen Standpunkt, von dem ich ja jetzt herkomme, wir haben ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, und wenn meine persönlichsten Daten, wie zum Beispiel meine Gene, dann analysiert werden sollen und so weiter, dann hat das schon was mit mir selbst zu tun, und was weiß ich, was dabei alles rauskommen kann. Ich muss mir da ja jetzt auch mal weiter Gedanken drüber machen. Wenn ich meine Gene da komplett freigebe, kann ja im Zweifel auch dabei herauskommen, dass bei so einer Analyse herauskommt, dass ich ein sehr großes Risiko habe, an bestimmten anderen Erkrankungen zu erkranken. Und es soll ja nach dem neuen Gesetz tatsächlich so sein, dass die Krankenkassen dann an die Patienten kommunizieren sollen, dass dieses Risiko besteht. Es gibt aber ein ganz klares Recht auf nicht nicht wissen. Wie soll das miteinander vereinbar sein? Also das verstehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das komplett entpersonalisieren kann. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht nicht zumutbar, dass man das komplett außer Hand gibt. Und in diesem Falle war es tatsächlich so, dass nicht nur wenige, sondern ganz viele gesagt haben, wir wollen sogar entgegen dem, was im Gesetz jetzt steht, dass wir weiter Eigentümer unserer Daten bleiben. Das heißt, den Leuten ist das auch wirklich wichtig. Die sind nicht gegen Forschung, sondern die möchten gerne einfach die Hoheit über die Nutzung behalten. Dass das nicht bis in das letzte Ende gewährleistet ist, das weiß jeder. Aber man kann sich ja schon mal die Frage stellen, nach dem neuen Gesetz sollen ja auch kommerzielle Interessen bedient werden. Warum soll ich meine Daten in Anführungsstrichen spenden, damit jemand anders daraus Gewinne zieht? Warum eigentlich? Warum darf ich nicht daran partizipieren und bekomme dann auch Geld? Also jetzt, um das mal ganz krass zu sagen.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich würde gerne noch auf den dritten Themenbereich des Positionspapiers eingehen, auf den wir, glaube ich, noch gar nicht eingegangen sind, oder indirekt das Forschungsmanagement. Was wird in Bezug auf Forschungsmanagement gefordert? Und vorab die begriffliche Frage, was meint eigentlich Forschungsmanagement?
Ich möchte mir speziell auf das Thema Management zu sprechen kommen. Und zwar Management heißt ja, dass ich einen mehr oder weniger komplexen Sachverhalt professionell handhaben muss. Und was bedeutet das zum Thema Forschung? Forschung insbesondere mit der Einbindung von Patientenorganisationen. Letztendlich ist es so, dass das, was Patientenorganisationen in der Lage sind zu leisten, dann auch in einem Vertrag, in einer Vereinbarung mit Forschenden verschriftlicht werden sollte. Das heißt, dort steht dann genau drin, wer hat welche Verantwortung zum einen, wer macht aber auch was, das ist das Zweite, und natürlich die ganzen Rahmenbedingungen. Das heißt also, Umgang mit Daten, das hatten wir ja schon jetzt ein paar Mal erwähnt gehabt. Ne? Und das steht beispielsweise auch drin, wie eben das Projekt strukturiert ist und an welchen Punkten die Patientenorganisation aktiv mit eingebunden werden soll. Das heißt also, in moderner Sprache ein End-to-End-Prozess, ne? Nicht nur quasi am Anfang einmal etwas und am Ende wird man vielleicht oder auch nicht informiert, sondern auch die ganzen Zwischenschritte sollten dort definiert sein. Das heißt eben auch eine Kontrolle vielleicht von bestimmten Meilensteinen. Haben wir das erreicht? Wie ist der Umgang miteinander? Was planen wir als nächstes? Auch in welchem Zeitraum planen wir das nächste? Das bedeutet natürlich auch mehr Zeit, vielleicht auch etwas mehr Geld, aber dafür eine erheblich bessere Zielgenauigkeit.
Naja gut, man muss sich ja schon mal erstmal überlegen, was heißt das eigentlich, wenn wir eingebunden werden, wie ist das dann, wie geht die Forschung weiter? Wir haben ein Ergebnis oder wir haben einen Forschungsgang und müssen uns überlegen, wie stehen wir ethisch dazu und was passiert eigentlich, wenn wir jetzt die KI da drunter legen mit dem ganzen Forschungsprozess? Geben wir das dann aus der Hand oder können wir das transparent machen, sodass eben auch ganz klar ist, wie die Forschung abgelaufen ist? Wir sollten bei solchen Projekten, und ich glaube, da waren sich auch alle einig, von Anfang an einbezogen werden. Und es muss vom Forschenden, wenn er die Forschungsfrage formuliert hat, wie es bisher Usus ist, dann eben auch aufgeklärt werden darüber, wie die Herangehensweise an die Forschung ist. Es gibt Ansätze, wo im Grunde maschinell schon ganz viel vorgearbeitet wird. Das wird als bekannt vorausgesetzt, das ist aber nicht bekannt. Ja, also wenn ich als Patientenselbsthilfe dahin komme und mir wird dann erzählt, ja, wir haben da schon mal ein paar Sachen durchgejagt, dann hätte ich gerne gewusst, was wurde konkret analysiert, mit welchen Mitteln. Und das kann ja auch ganz schnell in einen Bereich gehen, wo dann so eine Technikgläubigkeit entsteht, ohne dass jeder noch weiß, was eigentlich passiert ist. Ich habe da so ein bisschen den Eindruck, dass die Patientenorganisationen dem vorbeugen wollen, dass man so technikgläubig alles macht, ohne sich vorher erstmal darüber im Klaren zu sein, was das ethisch in aller Folge, in aller Konsequenz zu tun hat. also auch für Auswirkungen hat. Denn nur weil es technische Mittel gibt, heißt es noch lange nicht, dass die Ergebnisse besser sind, als wenn man das händisch oder anders analysiert macht.
Ja, in Wiebke, in deinem letzten Wortbeitrag ist, glaube ich, schon rausgekommen, dass es bei Patienten, Patientinnen und auch Forscherinnen Erwartungen gibt, die so bisher noch nicht offen kommuniziert waren, vielleicht auch einander nicht bekannt waren. Also es könnte vielleicht der Eindruck entstehen, dass sowohl bei Wissenschaftlerinnen als auch Co-Forschenden in Forschungsprojekten bisher zu wenig über Erwartungen an die Zusammenarbeit geredet wurde. Stimmt das deinem Eindruck nach und woran liegt das?
Also ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung insofern berichten und da ist es auf jeden Fall so. Ich bin in einem Grundlagenforschungsprojekt beteiligt und wir haben fast ein Jahr gebraucht, um überhaupt von den Forschenden so eine Art Einleitung zu dem Ganzen zu bekommen. Also die haben sich getroffen, haben uns eingeladen, haben über ihre wissenschaftliche Forschung, die Grundlagenforschung ist, also ganz am High-End Hochreck berichtet, ohne eine Einleitung. Das heißt, selbst Leute, die jetzt nicht auf diesem Grundlagenforschungstrack sind, konnten als Ärzte das nicht verstehen. Also ich hatte zwischendurch einen Kollegen dabei, der ist Chemiker, der hat nach einer Stunde gesagt, das tue ich mir nicht an. Und ja, weil man ja seine Freizeit gibt und wenn man mehrfach nachgefragt hat und das wird ignoriert oder einfach abgetan, als ja, da musst du schon selbst mit hinkommen, warum soll ich mich da in meiner Freizeit noch dazusetzen? Und das bedarf einer, ich meine, das ist so ein bisschen Learning by Doing, weil es keine Vorgaben gibt und das ist ja auch ein Teil unserer Forderung, dass einfach mal sich jemand die Mühe macht, wenn er vorschreibt, dass in der Forschung Patienten zu beteiligen sind, dann muss er eben auch sagen, wie eigentlich? Weil so kann sich ja jeder die Freiheit rausnehmen, das auszulegen und zu sagen, ja, ich beteilige sich, ich habe sie doch beteiligt, ich habe sie eingeladen, sie haben doch da gesessen. Und wir sagen aber, wenn wir uns die Mühe machen, uns dahin zu setzen, dann möchten wir als Minimum verstehen, worüber wir reden. Und möchten auch gehört werden. Denn sonst ist es für uns einfach nur Absitzen von Zeit und das kann nicht der Sinn der Veranstaltung sein.
Ja, nee, wie du gesagt hast, also da fehlt halt einfach der Dialog. Also das haben wir auch bei der Lymphselbsthilfe schon erfahren und ich habe das auch bei dem Feedback von den anderen Patientenorganisationen so rausgelesen und wahrgenommen, dass einfach nicht mit den Patienten gesprochen wird. Also uns selber ist es passiert, wir wurden beforscht und uns wurden nicht die Ergebnisse gegeben, auch eine Nachfrage nicht. Also da haben wir uns wie die Meerschweinchen, wie die Versuchskaninchen gefühlt. Und wir sind keine, nicht nur Forschungsobjekte, okay, ja, wir sind Forschungsobjekte, aber viel mehr als das. Also im Dialog, wie Wiebke schon angeklungen hat, kann ja auch die eine oder andere Idee aus der Patientenpopulation kommen, durchaus. Also da kann es ja wirklich nur Synergieeffekte geben. Und ja, das ist jetzt leider nicht der Status quo.
Thomas, wurde bisher sowohl von Wissenschaftlerinnen als auch Co-Forschenden, also Betroffenen, zu wenig über Erwartungen gesprochen an die Zusammenarbeit? Wurde sich zu wenig auseinandergesetzt mit den gegenseitigen Erwartungen an die Forschung?
Das ist definitiv so. Und ich glaube, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt gehabt, es gibt sehr viele Patientenorganisationen mit sehr vielen Erwartungen. Es gibt große, es gibt kleine, es gibt organisierte, es gibt andere, die sich weniger organisieren können, das liegt aber nicht an deren Fähigkeiten, sondern einfach, weil sich vielleicht Leute nicht weiter engagieren können oder wollen. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass man über das Thema Erwartungen, ich glaube, das wird eher vorausgesetzt als aktiv besprochen. Es ist definitiv bis jetzt defizitär vertreten, das Thema Erwartungen.
Und das hast du ja auch betont, nicht nur im Vorhinein einer gemeinsamen Forschung, sondern eben auch Erwartungen, die sich im Prozess dann auch erst zeigen oder wichtig werden.
Das ist ja jetzt mal ein ganz, ganz normaler Prozess. Wenn man heute ein Haus baut beispielsweise, dann sagt man ja auch, ich plane mit dem Architekten etwas gemeinsam. Aber zwischendurch gibt es etliche Schritte, wo man sich nochmal neu orientiert und sagt, das mit den Fenstern habe ich mir vielleicht anders vorgestellt oder mit der Raumaufteilung, das natürlich dann alles in einer gewissen Planungsphase, aber auch dann, wenn beispielsweise vielleicht die erste Mauer schon gesetzt wurde, auch dann kann man sich ja nochmal neu entscheiden. Und daran muss man sich schlechtweg orientieren. Es ist ein lebendiger, ein dynamischer Prozess. Ne? Wichtig ist, dass man hier zum einen gemeinsame Erwartungen hat. Natürlich, die Forschenden haben andere Erwartungen als Patientenorganisationen, aber man kann sich ja treffen. Das ist ja, muss ja nicht als Widerspruch oder als Gegensatz definiert sein. Und zum Zweiten hat man ja am Ende neben den Erwartungen natürlich auch die Ziele, die man erreichen möchte. Und ich glaube, das kann man, wie gesagt, ganz gut miteinander vereinbaren. Aber Kommunikation ist essentiell. Das haben wir im Positionspapier auch festgestellt gehabt, dass wenn jemand bestimmte Begriffe benutzt, heißt nicht automatisch, dass der andere das Gleiche damit verbindet. Es ist auch wichtig, dass man Begriffe auch definiert. Und das sollte man auch gemeinsam tun, damit der Grad der Enttäuschung natürlich nachher in Grenzen gehalten wird.
Wenn ich da nachfragen darf, gibt es denn, ich sag mal, Handreichungen oder Tools, gibt es das schon, die helfen, die Kommunikation im Projekt zu stärken oder auch zu strukturieren, zu organisieren, dass man regelmäßig in die Zwischenevaluation auch geht? Oder ist da auch noch Forschungsbedarf?
Ich hatte an einem Projekt teilgenommen mit dem schönen Namen Orientate. Und da hat man eine Handreichung geschaffen für Forschende. Also ganz wichtig, damit sie einen entsprechenden Einblick haben, wie Patientenorganisationen auch organisiert sind. Und damit mal die ersten Barrieren auch für Forschende erstmal abgebaut werden. Und das Projekt Orientate hat natürlich auch den anderen Blickwinkel gehabt, nämlich ein Schulungsmodul für Patientenorganisationen. Das heißt also als Vorbereitung dann für eine gemeinsame Forschung. Also es gibt so etwas, ja, aber ich glaube, es ist mit Sicherheit ein Thema, das weiter ausgebaut werden kann.
Wie kann man diese Erwartung deiner Ansicht nach sichtbarer machen und dann auch einforderbar machen, also seitens der Patientenorganisation, aber natürlich auch transparent machen, was die Erwartungen an das Ganze, an den Forschungsablauf seitens der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind?
Ja, wenn man das so genau wüsste. Ja, also man muss so ein bisschen Vertrauensvorschuss einfach mitbringen, denke ich mir, das ist das Erste. Ich vertraue darauf, dass derjenige, auch der Patientenvertreter oder die Patientenvertreterin, das wohlwollend betrachtet. Ja, wir wollen ja nicht, dass sie nicht forschen. Wir sind da ja total froh, wenn sie in unserem Bereich forschen. Das ist ja bei vielen seltenen Erkrankungen insbesondere auch, aber auch bei anderen Erkrankungen gibt es weder Medikamente noch irgendwas. Alle freuen sich, wenn geforscht wird. Aber wenn ich schon 3 Medikamente am Start habe, ist es dann wirklich das Wichtigste, ein viertes zu entwickeln? Oder ist es dann nicht vielleicht besser, die 3 Medikamente mal gegeneinander antreten zu lassen und zu gucken, ob es ein Bestes gibt, ja, zum Beispiel. Oder ist es wichtig, immer nur über die Diagnose zu reden? Ich sage in solchen Fällen, nee, es gibt ein Leben nach der Diagnose und das ist bei mir schon länger als das Leben vor der Diagnose. Und egal, was ich an Seitenproblemen habe, keiner befasst sich damit und ich bin damit alleingelassen als Patientin. Das ist kein gutes Gefühl, ja. Da kann man ganz viel machen, aber die Interessen, also auch gerade in der heutigen Universitätslandschaft, wo viel mit Drittmitteln gearbeitet wird, insbesondere mit Pharmageldern bei klinischen Studien, es ist halt viel einfacher, eine klinische Studie, die ein Pharmaunternehmen im Grunde schon aufsetzt, einfach nur abzuwickeln und dann zu sagen, ich habe ganz viele Drittmittel akquiriert, als mir wirklich was grundlegend Neues auszudenken.
Wäre es eurer Ansicht nach fruchtbar, diese Erwartungen vor, nach der Forschung und auch während des Forschungsprozesses zu verschriftlichen und dann auch eine Evaluation machen, vielleicht auch eine begleitende Evaluation eben dieses Dialogs, dieser Erwartungen und Wünsche, was es bisher noch nicht gibt? Oder würde ich sagen, boah, das macht das Forschungsvorhaben dann noch schwieriger umsetzbar, weil noch ein To-Do mehr?
Ja, die Bürokratie ist ja irgendwie auch für uns nicht so ganz klasse, weil wir einfach zu wenig Zeit haben, um das wirklich dann alles zu verschriftlichen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Derzeit ist es so, dass wir in der Regel oft nur Reisekosten ersetzt bekommen. Unsere Zeit wird gar nicht bezahlt. Und das ist ja auch ein Teil aus dem Positionspapier, das gesagt wird, das muss sich auf Dauer ändern. Wenn verpflichtend Patienten einzubinden sind, dann muss eben außer Reisekosten auch vorgesehen werden, dass diese Leute einen Ersatz für den Zeitaufwand bekommen. Ne? Und Bürokratie ist, glaube ich, möchte keiner. Es ist gut, vorher ein bisschen festzuhalten, was sind die Ziele, was wollen wir erreichen und wie wollen wir es erreichen. Ich glaube, das ist wichtig. Ob man da dann eine begleitende Verschriftlichung da so tiefgehend machen sollte, da bin ich so ein bisschen zurückhaltend, weil dafür brauchen wir echt Ressourcen, die wir nicht haben.
Genau, das ist das Stichwort. Also das ist immer bei ehrenamtlicher Tätigkeit immer das Stichwort, ne, Ressourcen. Ne, als du das erzählt hast, so mit Verschriftlichung von Evaluationen, da dachte ich schon, uff, das hört sich nach viel Arbeit an. Das ist bestimmt auch. Und es ist eine zeitliche Ressource und es ist aber halt auch so ein vielleicht ein fehlendes Know-how, weil wir sind ein kleiner Verein. Das Know-how ist nicht da. Wir hatten das Thema Schulung schon. Dann müsste man die Patientenorganisation entsprechend aufrüsten, wissenstechnisch. Und das ist, ja, es frisst einfach Ressourcen, dieses Thema.
Aus meiner Sicht müsste ein Teamleiter, also die Forschungsprojekte, die ich bisher erlebt habe, fehlt es oftmals einfach an so einer ganz einfachen Stelle, wo jemand sich nur mit dem ganzen Bürokram befasst und der Organisation. Das ist eine Sache, die niemand gerne macht. Es gibt Leute, die das gerne tun, aber in der Regel nicht die Forschenden. Und das ist für alle lästig und keiner macht es gerne. Und aus meiner Sicht, das habe ich jetzt neulich auch gerade so drüber nachgedacht, es muss auch irgendwie Spaß machen. Und wenn so alles spaßbefreit ist, wenn wir alles online machen müssen, wie das in vielen Projekten gefordert wird, dann ist irgendwann die Frage, wer beteiligt sich denn daran? Wieso sollte ich meine, wenn ich gewusst hätte, dass diese Stakeholder-Konferenz und diese Redaktion so viele Treffen online erfordert, dann hätte ich sofort dankend abgewunken, weil ich so die Nase voll habe von virtuellen Treffen. Ja, und ich denke, das geht ganz vielen Leuten so. Das ist sehr schön, wenn man sich gut kennt und dann einfach noch so ein paar Sachen erledigen muss. Da muss man nicht reisen, kann das absprechen und gut ist. Aber ab und zu muss auch was Positives bei sowas rauskommen. Sei es nun, dass man ein Abendessen gemeinsam macht oder dass man eben sich ab und zu vor Ort mit allen trifft. Und zwar mit allen. Nicht nur irgendwie das Volk, das arbeitet, sondern auch der Projektleiter und so. Alle im Team, Hotel und alle an einem Ort.
Jetzt haben wir von dir schon ein Plädoyer oder von euch beiden auch gehört für mehr Ressourcen, aber auch für Freude am Projekt. Es muss auch Spaß machen. Und auch für einen Gemeinschaftssinn, der gepflegt werden sollte in einem solchen Forschungsprojekt mit Wissenschaftlerinnen und Co-Forschern. Damit sind wir schon beim Ausblick und ich will gerne noch euch abschließend fragen, welche Hoffnungen ihr habt, was das Positionspapier bewirken kann bei den politischen Entscheidungsträgern, aber auch bei den Patientenorganisationen selbst.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, soweit ich weiß, gibt es zu dem Thema noch kein Positionspapier und auch nicht, überhaupt nicht in dieser Form. Ich hoffe, dass es einfach einen Stein ins Rollen bringt und dass einfach der Anfang von einer Diskussion wird, also zwischen nicht nur unter den Patientenorganisationen, sondern wirklich zwischen allen Stakeholdern in der digitalen Gesundheitsforschung, dass da einfach mehr an dem Thema gearbeitet wird. Also uns ist schon klar, dass das Positionspapier nicht von heute auf morgen alle Probleme löst, aber es ist eine super Grundlage. Also ich finde, dafür ist es wirklich sehr, sehr gelungen. Und ja, ich bin gespannt, was sich daraus noch weiterentwickelt.
Also ich würde daran ergänzen und sagen, man kann hier ganz gut sehen, dass wir gemeinsam stark sind, dass wir schaffen, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Und ich würde mir wünschen, dass das nur das erste Positionspapier ist und dass es in Zukunft noch ein paar andere gibt, die das dann noch konkretisieren und so, dass wir am Ende dann mehr Gehör haben. Es ist ja schon so, dass dieses Positionspapier mehrfach erwähnt wurde. Ich habe auch aus das im ERN verteilt. Leider gibt es das Ganze nur auf Deutsch. Ich habe es an das ERN-Koordinierungsbüro, das Deutsch spricht, geschickt und die haben gleich gesagt, dürfen wir das auf Englisch übersetzen. Das wäre eine Sache, die natürlich noch viel hilfreicher wäre, denn im Bereich der seltenen Erkrankungen gibt es eigentlich ein Netzwerk, das europäisch ist und da sprechen eben alle Englisch. Da hilft Deutsch uns nicht richtig weiter.
Ich glaube, das Positionspapier ist eine exzellente Basis, um weiter darauf aufzubauen. Das heißt aber auch, jeder kann sich seinen Teilaspekt herausnehmen. Wie gesagt, es ist ja relativ breit gefächert und man kann es politisch nutzen in seinen eigenen Verbänden, in seinen eigenen Netzwerken, die man hat. Und ich glaube, es muss noch weiter publiziert werden. Ich kann hier nochmal verweisen auf die Seite von Pandora, www.pandora-forscht.de, dort findet man das Positionspapier. Ich habe das natürlich auch in meinen eigenen Kanälen gemacht und habe es weiter verbreitet. Ich habe aber auch mitbekommen, dass das Fraunhofer-Institut ein Interesse daran hat, das Thema noch weiter zu beleuchten. Also ich glaube, es ist multidimensional, wo wir das Thema nach vorne treiben müssen. Weil ich eben glaube, dass das, was geschaffen worden ist, von hoher Substanz ist.
Das wäre also ein Votum dafür, das Positionspapier auch weiter zu verbreiten. Vielleicht wäre das ja auch ein Punkt, wo Zuhörerinnen und Hörer aktiv werden können. Inwiefern könnten sie vielleicht noch beitragen oder aktiv werden oder das Papier für sich nutzen?
Also zum einen würde ich immer vorschlagen, das Positionspapier einmal zu lesen und für sich seinen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist einer. Zum zweiten kann ich hier, das ist natürlich etwas unabgesprochen, aber ich würde es trotzdem das Angebot machen, falls es Rückfragen geben sollte, dann kann man ja dort den Kontakt über die Pandora-Webpage nutzen. Und wenn es etwas Spezifisches ist, kann man sich ja gern an uns, das heißt das Redaktionsteam beispielsweise, wenden. Und wir versuchen, dort den Hintergrund und auch die grundsätzlichen Gedankengänge noch weiter zu erklären, beziehungsweise auch zu erklären, wie dort der Ursprung war. Und weil, wie gesagt, es ist ja auch so, dass einige Punkte waren ja bewusst auch widersprüchlich so gelassen worden. Aber ich glaube, ich könnte mich auf jeden Fall grundsätzlich dazu bereit erklären, zu einem Thema oder zum anderen noch nähere Detailinformationen beizutragen.
Was wären denn die allernächsten Schritte in Bezug auf das Positionspapier, deiner Ansicht nach?
Wir sollten das Positionspapier nutzen als, wie gesagt, nächste, als eine Etage, die wir geschafft haben. Wir müssen jetzt nur von dieser Etage weiterschauen, wie gehen wir weiter vor? Was machen wir jetzt als Patientenorganisation? Aber damit spreche ich jetzt auch an das ganze Pandora-Team, um es nicht nur zu verbreiten, sondern auch zu vertiefen. Das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte, die wir betrachten müssen. Wie kriegen wir es jetzt wirklich nicht nur bei den Patientenorganisationen in die Verbände hinein, sondern eben auch bei den Forschenden. Wie erreiche ich die eigentlich? Müsste man beispielsweise dort auch vielleicht eine Schulung anbieten? Vielleicht ist Schulung ein etwas abgegriffenes Wort, aber zumindest etwas, wo man sagt, schau mal her, habt ihr jenes mal bedacht? Vielleicht kann man auch das Ganze verschriftlichen, indem man sagt, vielleicht eine Art von Checkliste, falls es die noch nicht geben sollte. Selbst eine Checkliste ist ja etwas rein Formales, aber man kann ja das Formale auch mit Leben bewirken. Ich hatte neulich mal ein Gespräch gehabt mit einem Forschenden, der sagte zu mir, er hätte großes Interesse, einmal ja bei einer Patientenorganisation eine Zeit lang, vielleicht für 2 oder 4 Wochen, einfach mal mit Teil davon zu sein. Und ich glaube, hier sollten sich die Patientenorganisationen auch öffnen und sagen, komm hinein, wir zeigen euch, wie wir arbeiten. Kommt aus euren Konkon einer universitären, und ich bitte um Entschuldigung, wenn das nur darauf sich beziehen sollte, heraus und schaut mal, wie unsere Strukturen funktionieren, wie wir an Daten kommen, wie wir mit unseren Mitgliedern und Mitgliedern umgehen.
Ja, damit sind die nächsten Schritte schon angedeutet. Einmal eine Übersetzung, andererseits politisches Bewirken, dann auch in den nächsten Monaten hoffentlich und natürlich auch eine gesellschaftliche Diskussion oder Diskussion innerhalb der Patientenorganisation, wie Forschung passieren soll. Dann möchte ich euch noch das letzte Wort geben. Gibt es noch etwas, was ihr abschließend gerne ergänzen möchtet?
Insgesamt zum Thema Pandora, das ist ja ein Projekt, das jetzt sein Ende findet, zumindest das formale Ende und auch das Ende, wo eben, sag mal, die Gelder budgetiert waren. Ich bedanke mich erstmal bei allen, die hier teilgenommen haben. Von den teilnehmenden Hochschulen zum einen, aber von jedem Einzelnen oder bei jedem Einzelnen, der hier mitgearbeitet hat, der und die seine persönliche Zeit mit eingebracht haben. Also bei mir war es beispielsweise Urlaub, den ich mit eingebracht habe, um dort an dem Thema mitzuarbeiten oder eben auch freie Zeit. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist ja eine Selbstverständlichkeit. Weil wir haben hier einen wirklich sehr stabilen Rahmen geschaffen. Wir haben das Thema Pandora oder das Projekt Pandora ist eine ideale Plattform geworden, um zu zeigen, wie Forschung mit Patienten und Patienten mit Forschung umgehen kann. In mehrfacher Dimension. Und ich finde, das ist, wie gesagt, ein Level, das wir erreicht haben, auf dem man aufsetzen kann und das man weiter ausbauen sollte.
Also ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr es geschafft habt, eine ganze Reihe von Podcasts auf die Beine zu stellen, die es den Leuten zugänglicher macht, sich mit Themen zu beschäftigen, die sie einfach im täglichen Leben ständig überrollen, sag ich mal. Das finde ich eine super Idee und ein tolles Format, um sich im Grunde nebenbei auch noch über Sachen zu informieren, die für die ehrenamtliche Arbeit echt wichtig sind. Ich finde das großartig.
Danke, vielen Dank dafür und danke euch auch schon mal für die Teilnahme am Podcast.
Ja, und ich möchte mich bei dem ganzen Pandora-Team bedanken, also dass ich dieses Erlebnis machen durfte sozusagen. Und also ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich hier mal sitze und darüber spreche, dass ich an einem Positionspapier mitgewirkt habe. Und also für mich persönlich hat es auch so ein bisschen die Tür fürs politische Arbeiten geöffnet. Also auch in unserem kleinen Verein wollen wir da ein bisschen stärker werden, weil diese Botschaft, die er so hochhaltet, dieses Patienten haben auch eine Stimme, das ist auch bei uns angekommen tatsächlich. Und wir so, ja, also wir sagen, wir haben eine Stimme und jetzt benutzen wir sie auch. Und wir haben schon ein Positionspapier geschrieben und ein weiteres ist auch gerade in der Pipeline. Also da hat Pandora auch so ein kleines bisschen Anteil daran. Vielen Dank dafür.
Ich danke herzlich meinen heutigen Gästen, dass sie uns einen persönlichen Einblick in die Entstehung und den Inhalt des Positionspapiers ermöglicht haben. Danke nochmals an Verena Winter, Dr. Wiebke Papentin und Thomas Duda aus dem gewählten Redaktionsteam des Positionspapiers. Und auch danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die das Gespräch mitverfolgt haben. Das Positionspapier gezeichnet und erarbeitet von 40 Patientenorganisationen aus ganz Deutschland, gibt Zehntausenden Patienten und Patientinnen eine Stimme. Das ist eine Stimme von bedeutendem Gewicht. Eine Stimme, die fordert, dass die Perspektive der Betroffenen in der Forschung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht nur beforscht wird. Es sollen Bedingungen geschaffen werden, damit Betroffene wirklich mitforschen können. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können dabei helfen. Damit diese Stimme für Wissenschaft, für die Politik und auch Patientinnen und Patienten selbst hörbar bleibt und am besten noch lauter wird, braucht es Personen, die das Positionspapier weiter verbreiten. Sowohl Betroffene als auch aus der Wissenschaft und Politik. Versenden und empfehlen Sie das Positionspapier daher an entsprechenden Stellen. Mehr noch, es braucht Personen, die das Positionspapier in ihre Forschungsprojekte einbringen und berücksichtigen. Machen Sie es zum Thema auf Ihrer Jahrestagung oder im Workshop. Stellen Sie es auf die Website Ihrer Organisationen. Teilen Sie es auf Konferenzen. Bringen Sie es in die Projektplanung mit ein. Machen Sie es zum Thema, wenn im Projektantrag wieder einmal von partizipativer Forschung die Rede ist. Wir brauchen diese Stimme der Patientinnen und Patienten in der Forschung. Für gelingende partizipative Forschung mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung und für ehrenamtliche Beteiligung an Forschung, die auch Freude machen darf. Ich bin Sebastian Rosenbaum und freue mich über Feedback zu unserem Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Podcast-Reihe oder der Website, dann schreiben Sie mir sebastian.drobny@haw-hamburg.de. Sie finden diese Mailadresse auch auf unserer Website.